Also man hat die Vorstellung, als erstes müssen wir natürlich Frieden schaffen, das ist auch richtig. Wir müssen schauen, dass die Wirtschaft gut läuft. Wir müssen Gesundheits- und Bildungssysteme aufbauen. Und wenn wir dann noch ein bisschen was übrig haben, dann können wir auch ein bisschen Naturschutz machen. Nur so wird es nicht funktionieren. So funktioniert die Erde nicht und so funktionieren die Erdsysteme nicht. Ja. Wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen und den Verlust der biologischen Vielfalt nicht stoppen, dann brauchen wir uns über alles andere keine Gedanken mehr machen, weil das wird es alles nicht mehr geben.
Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Es ist zwar schon Februar, wenn ihr das hört, aber auf diesem Weg auch nochmal ein gutes neues Jahr von mir und dem ganzen Podcast-Team. Ich bin Marco Dinter und heute blicken wir mal gemeinsam auf das, was uns dieses Jahr beschäftigt. Das, woran die Teams in Zoo Frankfurt und die Teams der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt arbeiten. Und ich kann versprechen, da erwartet uns eine ganze Menge. Ursprünglich hatte ich damit gerechnet, hier mit zwei Gästen zu sitzen, nämlich mit meiner Chefin, der Zoodirektorin Dr. Christina Geiger, und dem Geschäftsführer der ZGF, Dr. Christoph Schenk. Aber da mussten wir kurzfristig ein bisschen umdisponieren. Die Aussichten 2025 des Zoos liefern wir dann einfach in einer Sonderfolge nach. Und bei mir sitzt jetzt Christoph Schenk mit im Studio. Ihr bekommt also mehr Podcasts fürs gleiche Geld. Das ist doch schon mal ein ganz guter Start ins Jahr. Christoph sitzt mir gegenüber. Den kennt ihr auch schon aus diversen anderen Folgen zur COP15 zum Beispiel und zum ZGF-Projekt im Kongo. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Christoph.
Hallo Marco, freut mich auch sehr.
Christoph, wir wollen heute gemeinsam darüber sprechen, was sich die ZGF für 2025 vorgenommen hat. Fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage an. Welche Vorsätze hast du und hat die ZGF für dieses Jahr?
Ja, also wie das so ist mit guten Vorsätzen. Tatsächlich habe ich mir mehr Gelassenheit vorgenommen, aber ich sehe das schon als außerordentlich schwierig angesichts dieser dramatischen Weltenlage. Also von daher wird man es sehen, wie weit ich da komme mit der mehr Gelassenheit. Für die ZGF haben wir uns auch unter anderem aus diesen Gründen, ja, dass wir uns in so schwierigen, stürmischen Zeiten mit so unglaublichen Herausforderungen befinden, ein sehr, sehr ambitioniertes Programm aufgelegt. Also wir haben einen hohen Etat, tatsächlich den höchsten Etat in der Geschichte, in 167 Jahren der ZGF aufgelegt. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für uns, auch die ganzen Vorhaben umzusetzen. Aber wir glauben unbedingt, dass wir das brauchen. Also Biodiversität und Klima, so die zwei großen Krisen, ich könnte die Pandemien auch noch dazu packen, die alle miteinander verbunden sind, die sind aus den Schlagzeilen völlig verschwunden. Die sind auch aus dem Blickfeld verschwunden, der Wirtschaft, der Gesellschaft und vor allem auch aus der Politik. Und das ist natürlich sehr dramatisch und deswegen glauben wir, es reicht eben nicht nur auf Migration, Kriege und wirtschaftliche Entwicklung zu schauen, sondern eben auf die eigentliche Basis des Überlebens der Menschheit. Und umso wichtiger sehen wir unsere Arbeit vor Ort, nämlich in herausragenden großen Wildnisregionen dieser Erde Ökosysteme mit den Leistungen, die sie für uns Menschen erbringen, die dauerhaft zu schützen. Und deswegen sehen wir ein sehr, sehr ambitioniertes, aber auch spannendes und interessantes Jahr vor uns.
Und was ist da so das Ziel der ZGF? Wo wollen wir hinkommen?
Ja, sind wir hoch eingestiegen. Ja, wir haben uns nämlich in unserer langfristigen Strategie vorgenommen, unseren Einfluss, unsere Auswirkungen auf den Naturschutz, die positiven Auswirkungen zu verdoppeln bis 2030. Ja. Und das ist ja nicht mehr so lange hin und wir sind auch schon von einer relativ hohen Basis gestartet. Also das ist wirklich eine große Herausforderung für uns. Wir finden uns da im Konzert eigentlich mit der Weltgemeinschaft, denn die Weltgemeinschaft hat sich ins eigene Stammbuch geschrieben, bis 2030, also für denselben Zeitraum, im Prinzip 30% Schutzgebiete auf der Erde und im Wasser zu schaffen. Und das hat man sich nicht nur so Pi mal Daumen ausgedacht, sondern da gibt's natürlich wissenschaftliche Studien dahinter, die sagen, das müssen wir unbedingt tun. Das ist nicht so eine nette Zusatzleistung, sondern das müssen wir tun, wenn wir auf einem lebenswerten Planeten wir mit über 8 Milliarden Menschen überleben wollen. Und dazu wollen wir also beitragen und Schutzgebiete gehören ja zu unseren Hauptaufgaben und da sehen wir auch unsere Kernkompetenz. Also da bleiben wir auch sehr, sehr stark im Fokus und werden in den 4 Kontinenten und über 20 Ländern, in denen wir jetzt aktiv sind, dieses Programm auch weiter ausbauen. Und das halten wir auch für enorm wichtig, denn diese Leistungen, die diese Ökosysteme für uns erbringen, von denen hängen wir ab. Das sind Bestäuberleistungen, das ist natürlich der Kohlenstoffkreislauf, das ist der Wasserkreislauf. Also das sind alles essentielle Leistungen für uns Menschen und deswegen brauchen wir die Natur. Und im Prinzip brauchen wir auch die Natur ohne uns für uns. Also wir brauchen auch echte Wildnisgebiete, die nicht eben extraktiv genutzt werden, aber trotzdem enorme Leistungen für uns erbringen.
Jetzt hast du 4 Kontinente genannt, 20 Länder. Wo liegt denn der Schwerpunkt der ZGF und warum gerade da?
Ja, wir haben jetzt für die nächsten Jahre den Schwerpunkt schon auf Südamerika und auf Afrika gelegt. Dazu muss man wissen, dass Biodiversität, also die Diversität, die Vielfalt der Gene, der Arten und der Ökosysteme, die ist ja nicht gleichmäßig verteilt auf diesem Planeten, sondern wir finden auf 20% der Landfläche 80% der Arten. Also wir müssen auch nicht alles überall schützen, aber wir müssen sehr strategisch vorgehen. Und die großen Zentren tatsächlich der Biodiversität finden wir in der Tropenzone und damit natürlich in Afrika, in Südamerika und auch noch in Asien. Ja. Afrika ist für uns traditionell aus der ganzen Geschichte bis in den Zeiten von Bernard Grzimek zurückdenkend schon immer ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Und das hat auch heute eine besondere Bedeutung, weil sich die Lebensbedingungen auf dem afrikanischen Kontinent massiv ändern werden. Wir sehen einen starken Einfluss des Klimawandels, wir sehen eine stark zunehmende Bevölkerung. Also wir haben große Herausforderungen in Afrika. Und was wir jetzt nicht erreichen in den nächsten Jahren, werden wir in den kommenden Jahren sicher verlieren. Und ganz wichtig auch Südamerika, da haben wir ja das größte Waldgebiet der Erde, wir haben die absoluten Zentren der Biodiversität und da haben wir auch die ganz großen globalen Risiken. Also es gibt ja diesen Amazonas-Kipppunkt, ja, das heißt, wenn es einen bestimmten Anteil der Entwaldung gibt, dann steht nicht mehr genügend Verdunstungsniederschlag zur Verfügung und dann kann der Wald von alleine sterben, hätte natürlich katastrophale Auswirkungen weltweit. Wahrscheinlich gibt es keinen Punkt der Erde, der davon nicht berührt werden würde. Ja, und diesen Kipppunkt zu verhindern, also Wald zu schützen, das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben und deswegen der starke Ausbau in den Tropenregionen von Afrika und Asien.
Es gibt ja trotzdem aber auch ZGF-Projekte hier vor der Haustür quasi. Ich weiß von einem, dem Wispertaunus, den unterstützen wir auch als Frankfurter Zoo. Wie sieht es denn in Deutschland aus, wenn es um Wildnis geht? Was müssen wir da noch erreichen?
Ja, also natürlich sollen wir auch Hausaufgaben machen. Das wollen wir auch. Das haben wir auch schon immer so gemacht. Und es ist auch so, das gibt uns auch ein gewisses Verständnis in Übersee. Ja, wenn man sagt, also wir kehren auch vor der eigenen Haustür. Auch wenn der Schwerpunkt natürlich woanders liegt. Ja. Wispertaunus ist ein gutes Beispiel. An Wispertaunus ist man dabei, Wälder aus der Nutzung zu nehmen. Und das sind eben nicht die hochproduktiven Wälder, wo es auch absolut sinnvoll ist, Forstwirtschaft zu betreiben, sondern das sind Randlagen, die dann eben Biodiversität fördernd entwickelt werden können, indem man eben alte Bäume hat, die eben auch Lebensraum für viele Pflanzen, Pilze, Insekten, höhlenbrütende Vögel und andere Organismen sind. Ja. Und man kann aber auch zum Beispiel gerade im Wispertaunus auch Hangschutz sehr gut entwickeln. Also auch das schützt uns Menschen letztlich dann auch vor den zunehmend dramatischen Wetterentwicklungen, die wir auch sehen. Und ein weiteres großes Projekt, was ich gerne erwähne, jetzt im Jahr 2025, weil das ausgerechnet auch noch 25 Jahre Jubiläum aufweist, das ist die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Und da haben wir mit einer ganzen Reihe von Partnern zusammen vor einem Vierteljahrhundert, wie ich denke, doch sehr visionär begonnen, Wildnis zu entwickeln. Also große Gebiete in das Eigentum einer Stiftung zu überführen. Über 14.000 Hektar sind es jetzt im Land Brandenburg. Und es ist ganz faszinierend zu sehen, was sich da alles entwickelt. Und da feiern wir dann im Juni Jubiläum. Ja. Also auch in Deutschland gibt es was zu tun. Und auch in Deutschland orientieren wir uns eigentlich an großen Aufgaben. Und eine große Aufgabe ist in Deutschland zum Beispiel 2% Wildnis zu schaffen. Würde man ja sagen, okay, die drittgrößte Volkswirtschaft der Erde, eines der reichsten Länder, sollte sich ein bisschen mehr vielleicht leisten können, aber es ist schwierig in Deutschland. Wir sind einfach sehr, sehr dicht besiedelt und gibt sehr viel Druck auf das Land. Aber 2%, das sollten wir schon schaffen. Ja, das sollten wir eigentlich schon geschafft haben, nämlich bis zum Jahr 2020. Sind wir also schon 5 Jahre über die Ziellinie hinaus, aber wir sind immer nur noch bei 0,7%. Also eigentlich absolut beschämend. Ja. Und da wollen wir auch helfen, dass wir dann schneller doch mal auf diese Ziellinie kommen. Und wir haben das Potenzial. Also es würde uns auch allen gut tun, wenn wir zum Beispiel Überschwemmungsregionen ausweisen, wenn wir mehr Auenflächen zulassen, wenn wir ein paar Nationalparke noch dazunehmen zu den 16, die wir haben, die aber alle auch sehr klein sind. Also die kann man auch noch weiter vergrößern. Also wir haben schon Potenzial in Deutschland, ganz einfach eigentlich auf diese 2% Wildnis zu bekommen. Und da brauchen wir auch immer Unterstützung von den Menschen von vor Ort, weil die müssen das ja auch mittragen. Wildnis wird übrigens in Deutschland praktisch ausschließlich auf Staats-, Gemeinde- oder Landesflächen entwickelt. Also niemand muss da Angst haben, dass das irgendwie mit Privatgut zu tun hat. Aber trotzdem braucht man die Unterstützung vor Ort und dann schaffen wir das auch mit der Wildnis in Deutschland.
Du hast das ja jetzt als Ziellinie für Deutschland genannt, Ziellinie für die ZGF, das Verdoppeln unseres Einflusses. Dazu gehört auch, dass wir neue Projekte durchaus ins Auge fassen. Mosambik fällt mir ein, Angola. Wie sieht das genau aus? Wie sind da so die Schritte? Werfen wir einen Dartpfeil auf eine Weltkarte und sagen, da gehen wir jetzt hin, da machen wir jetzt ein neues Naturschutzprojekt oder wie läuft das?
Ja, so einfach können wir es leider nicht machen, weil wenn wir wohin gehen, dann kommen wir, um zu bleiben. Und zu bleiben heißt für uns, ganz, ganz lang zu bleiben. Also wenn ich mir so angucke, Serengeti sind wir jetzt 70 Jahre. Ja. In North Luanga sind wir fast 40 Jahre. In Peru sind wir 35 Jahre. Also das sind Entscheidungen, die haben eine Tragweite von Jahrzehnten. Und deswegen müssen wir da sehr, sehr sorgfältig vorgehen mit der Auswahl. Und du hast ja von Schritten gesprochen. Tatsächlich machen wir 3 Schritte parallel. Das ist so für einen Menschen nicht ganz so einfach, aber für eine Organisation geht es schon. Und was wir da tun ist, wir werden einige Gebiete, in denen wir schon sind, den Schutz nochmal deutlich verstärken. Also zum Beispiel in der Wildereibekämpfung, in der Zusammenarbeit mit der lokalen und örtlichen Bevölkerung, mit den indigenen Ethnien in diesen Feldern, in diesen Gebieten, ja, wo wir dann einfach nochmal besser und stärker werden müssen. So, das ist das eine. Das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist, um die bestehenden Gebiete herum weiten wir die Aktivitäten aus in die Landschaft und das ist dann schon flächenmäßig, sind das richtig große Dimensionen. Also wenn ich zum Beispiel an den North Luanga Nationalpark in Sambia denke, das sind dann Flächen von 20.000 Quadratkilometer. Ja. Also wenn man überlegt, alle Nationalparke in Deutschland haben zusammen eine Landesfläche von 2.000 Quadratkilometer, also das Zehnfache von allen Nationalparken zusammen. Das erfordert natürlich eine gute und intensive Zusammenarbeit mit der örtlichen Bevölkerung. So, das ist der Schritt 2. Und der dritte, und den hast du ja gerade richtig angesprochen, neue Länder, neue Gebiete. Also das ist für uns sehr aufregend und nicht einfach. Und da gehen wir natürlich sehr strategisch vor. Also unsere Basis ist eigentlich die Wissenschaft. Also wir schauen uns an, wo gibt's die hohe Biodiversität, wo sind die großen Gebiete noch, die man unbedingt unter Schutz stellen sollte, die auch noch weitgehend intakt sind. Und dann schauen wir aber, okay, wie sieht denn die Bedrohung aus? Kann man das überhaupt in den Griff kriegen oder sind die eigentlich schon verloren, die Regionen? Können wir als Zoologische Gesellschaft Frankfurt wirklich einen entscheidenden Beitrag zur Rettung dieser Gebiete leisten. Ja. Oft sind es sogenannte Paper Parks, also das sind Nationalparks, die gibt es auf der Landkarte, die hat irgendjemand mal ausgewiesen, aber da gibt es eigentlich gar nichts. Also wir haben tatsächlich Nationalparke gefunden, da gibt es nicht mal einen einzelnen Ranger, da gibt es keinen Posten, da gibt es gar nichts. Also wenn da Goldwäscher zum Beispiel in Südamerika eindringen, dann merkt es nicht mal jemand. Also vielleicht ein paar Indigene vor Ort, aber die haben gar nicht die Ressourcen, das zu verteidigen. Und da diesen Menschen beizustehen, das sind zum Beispiel wirklich enorm wichtige, grandiose Aufgaben. Und dann schauen wir natürlich noch, was machen die anderen Naturschutzorganisationen, sodass man sich da gut abspricht. Also das ist so mal ganz grob umrissen, das geht alles noch viel mehr ins Detail, ja, aber ganz grob umrissen, die Strategie, mit der wir da vorgehen. Und dann haben wir so eine lange Liste, das können dann schon mal 20, 30 Gebiete sein, Und an denen fängt man dann an, genauer das zu untersuchen. Ja, und dann geht's eigentlich um Streichen, ja, weil niemand kann natürlich 30 Gebiete auf einmal anfangen und irgendwann ist man dann bei der sogenannten Shortlist, das sind dann vielleicht so 3 oder 5 Gebiete, dann werden die bereist, dann schaut man sich das an, dann spricht man mit den ganzen Stakeholdern, mit den Partnern, mit den Regierungen. Und wenn man dann die Vorstellung hat, okay, da können wir wirklich tatsächlich einen entscheidenden Beitrag leisten, in einer großen Fläche Natur für Menschen und zu erhalten, dann fangen wir da an. Ja. Und dann schicken wir mitunter unsere besten Leute dahin, wenn es besonders schwierig ist, wie zum Beispiel in Mosambik. Ja, haben wir dann Hugo und Elsabe van der Westhuizen dahin geschickt. Und weil die schon sehr, sehr erfolgreich solche, man muss fast sagen, Naturschutz-Startups aufgebaut haben. Ja. Und ja, da ist jetzt Mosambik auf der Liste, sind wir schon ganz gut. Angola ist das nächste Land in Afrika. Da bauen wir dann auch neue Partnerschaften auf mit neuen Gebern, die wir unbedingt brauchen, wie zum Beispiel die Französische Entwicklungsbank in Angola. Ja, und auch in Südamerika müssen wir dann natürlich auch die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Also wir haben zum Beispiel gerade eine zoologische Gesellschaft Frankfurt in Brasilien gegründet. Also sowas müssen wir dann auch machen. Also uns auch mit den ganzen administrativen Paketen dann beschäftigen, die da mitkommen. Aber wie gesagt, also wir sind guten Mutes und sehr ambitioniert und wir wollen unbedingt ein paar mehr Programme in unser Portfolio aufnehmen.
Das ist bei der aktuellen Lage ja auch extrem wichtig, wie du vorhin schon angerissen hast. Naturschutz ist eigentlich wichtiger denn je und gleichzeitig, du hast es eingangs erwähnt, sind diese Themen total aus dem Fokus gerutscht. Krieg, Vertreibung, Katastrophen, das sind alles wichtige Themen. Warum ist es denn trotzdem wichtig, dass wir das 30-bei-30 Ziel, also dass diese 30% Schutzgebiete bei 2030 nicht aus dem Auge verlieren? Warum ist das so essentiell für uns als Menschheit?
Ja, weil wir Menschen, wir kommen aus der Natur. Wir sind ein Produkt der Evolution und wir hängen komplett und vollständig auf Gedeih und Verderb von der Natur ab. Und dieses Verständnis ist nicht da. Es ist vielleicht das größte Missverständnis der Menschheit. Ja. Also man hat die Vorstellung, als erstes müssen wir natürlich Frieden schaffen, das ist auch richtig. Wir müssen schauen, dass die Wirtschaft gut läuft. Wir müssen Gesundheits- und Bildungssysteme aufbauen. Und wenn wir dann noch ein bisschen was übrig haben, dann können wir auch ein bisschen Naturschutz machen. Ja. Nur so wird es nicht funktionieren. So funktioniert die Erde nicht und so funktionieren die Erdsysteme nicht. Ja. Wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen und den Verlust der biologischen Vielfalt nicht stoppen, dann brauchen wir uns über alles andere keine Gedanken mehr machen, weil das wird es alles nicht mehr geben. Wenn wir die Bestäuber verlieren, also wir wissen zum Beispiel, dass die Insekten als Bestäuber eine Leistung von 500 Milliarden erbringen in der Land- und Forstwirtschaft. Wenn es die nicht mehr gibt, das können wir nicht mehr finanzieren. Das wird große Hungersnöte geben. Ja. Wenn wir den Klimawandel nicht weiter reduzieren, ja, werden wir sowas, was wir jetzt im gerade abgelaufenen Jahr so dramatisch und so fürchterlich gesehen haben, in Spanien, in Valencia oder jetzt aktuell sogar zu Jahresbeginn in Los Angeles gesehen haben, also diese unglaubliche zerstörerische Kraft von Wasser und Feuer, das werden wir halt nicht nur einmal im Jahr erleben, sondern das werden wir vielleicht 100-mal erleben. Ja. Also wir werden auch ganz wichtige Ressourcen verlieren. Wenn man sich überlegt, 70% unserer Medikamente entstammen aus Substanzen aus dem Pflanzenreich. Also wir haben ja mit vielen Krankheiten noch zu tun, es kommen neue Krankheiten dazu. Also auch das sind Bereiche, wo wir absolut von der Natur abhängen. Und wir sollten uns eigentlich auch vielmehr wieder rückbesinnen auf die Kraft der Natur. Und wenn ich mir überlege, was so alles an technischen Lösungen sich ausgedacht wird, ja, aber dann gucke ich zum Beispiel auf eine Maschine, die tut CO2 speichern, die gibt auch noch Sauerstoff ab, ja, die funktioniert auch noch 300, 400 Jahre ohne Wartung und braucht auch sonst eigentlich relativ wenig einen Standort noch, ein bisschen Wasser und Boden. Ja, und diese Maschine heißt Baum. Ja, und die gibt's halt schon ziemlich lang. Und man muss einfach sehen, dass die Natur einen Entwicklungsvorsprung hat von mehr als 4 Milliarden Jahren dass diese Erde existiert und dass Evolution stattfindet. Also das sind 4000 Millionen Jahre. Also es ist eigentlich schon unglaublich anmaßend, dass wir denken, Homo sapiens, also der superschlaue Affe, ja, dass wir denken, wir können jetzt mal schnell was erfinden und es ist viel besser wie das, was es gibt. Also die sogenannten Nature-Based Solutions, also die Lösungen, die sich an der Natur orientieren und die Natur mitnehmen in einer nachhaltigen Nutzung, das ist sicher die Lösung für die Zukunft. Und da glaube ich auch, dass es noch ganz tolle Erfindungen geben wird, aber die sich eben an der Natur und mit der Natur orientieren.
Und wie du sagst, diese Erfindung gibt es ja quasi schon. Du hast vor kurzem ein Interview für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gegeben und da hast du, um es mal quasi ganz runterzubrechen auf ein Beispiel, was wir alle kennen, da hast du quasi durchgerechnet, dass eine Biene für ein Glas Honig rund 200.000 Euro verdienen müsste, wenn sie Mindestlohn kriegt. Wie kommt man überhaupt auf so eine Rechnung? Das ist ja total spannend, sich das mal zu überlegen. So ein Glas Honig kostet im Supermarkt deutlich weniger als 200.000 Euro. Wie bist du da drauf gekommen?
Ja, also ich habe das gehört von dem Eckhard von Hirschhausen, fand ich originell. Dann habe ich gedacht, ja, der ist sicher um ein paar Potenzen verrechnet, ja, ein paar viele Nullen da dran gehängt an die Zahl. Ja. Und dann habe ich das aber mehrfach nachgerechnet und ja, Eckhard von Hirschhausen hat schon recht gehabt. Also das stimmt schon, wenn man sich vornimmt, okay, wie lang lebt denn so eine Biene? Ist relativ kurz. Ja. Wie viel fliegt die? Wie viele Stunden ist die unterwegs? Was kann die dann einsammeln? Und dann weiß man ja, so ein 500 Gramm Honig wiegt halt 500 Gramm und dann kann man das auch rückrechnen. Und dann kommt man auf diese Stundenzahl, die die Bienen da brauchen für so ein Glas Honig. Und dann brauche ich das nur noch mit 12,40 Euro multiplizieren und dann bin ich bei dieser Zahl. Ja. Also sie ist wirklich astronomisch hoch. Ja. Aber es ist halt ein gutes Beispiel dafür, welche Leistungen die Natur für uns eigentlich umsonst produziert. Und wenn wir die zahlen müssten, ja, dann könnte sich niemand ein Glas Honig leisten. Nicht mal einen Löffel Honig könnte sich irgendjemand leisten. Ja. Und das zeigt so ein bisschen, was die Natur uns eigentlich umsonst zur Verfügung stellt, was ja toll ist. Aber deswegen sollten wir die nicht vernichten, weil dann haben wir diese Leistung nicht mehr. Und das ist eben das Dramatische, was wir bisher nicht ausreichend verstanden haben. Ja. Also, dass Natur zerstört wird, ja, obwohl sie für uns eigentlich kostenfreie Leistung erbringt. Und das müssen wir wirklich erkennen.
Und wer verdient dann quasi daran? Also diese Gewinnspanne quasi zwischen den 5 Euro fürs Glas und den 200.000 eigentlich gezahlten Euro Lohn für unsere Biene?
Ja, da gibt es mehrere Modelle, die es versucht haben zu ermitteln. Und das hört sich jetzt sehr kompliziert an und komplex an, aber ist eigentlich dann doch wieder verständlich. Und da geht es um die Externalisierung der internen Kosten. Also man muss sich vorstellen, es gibt Kosten, die laufen auf den Gemeingütern. Ja, und die zeigen sich aber im Produktpreis nicht wieder. Also ich gebe mal ein anderes Beispiel. Ein Kaffee wird für 500 Gramm, sagen wir mal, für 3,90 Euro verkauft. Das ist der Preis, den wir kennen. Und dann denken wir, das ist der Preis von dem Kaffee. Aber das ist der natürlich nicht, weil so einen Kaffee kann man nur produzieren, wenn man das in intensivster Landwirtschaft macht, wenn man das im kompletten Sonnenanbau macht, wenn man Pestizide und Fungizide und Düngemittel einsetzt, wenn man das komplett abgeholzt hat, also wo es auch keine Bäume gibt, wo es keine Vögel mehr gibt, ja, dann kann man so einen Preis halten. Aber das, was es alles bewirkt hat, also die Kosten, die aufgelaufen sind vor Ort mit der Zerstörung, mit der Verschmutzung der Gewässer, mit der Produktion der Düngemittel, das taucht da alles nicht auf. Ja. Und wenn wir diesen Preis da reinnehmen würden, ja, dann hätten wir ganz andere Preise. Manche Produkte würden viel teurer werden, manche würden gleich teuer sein, manche würden vielleicht sogar günstiger im Vergleich werden. Ja. Und einiges müssten wir auch sozial abpuffern. Ja. So, wer streicht jetzt dieses Geld ein? Das war ja die Frage. Ja. Und da kann man eigentlich den Pawan Sukhdev zitieren, Chefökonom aus Indien. Und der hat einmal gesagt, Private Profits versus Common Losses. Also auf Deutsch würde das heißen, es gibt private Profite aus einem Verlust von Gemeingütern. Und das ist genau das, was wir sehen. Ja. Also es gibt private Profite dadurch, da wird verdient. Und natürlich der Verbraucher, der Konsument hat sehr billige Produkte, die aber den eigentlichen Preis nicht widerspiegeln. Und wer zahlt die Zeche? Das sind langfristig wir Menschen. Ja, also die Natur wird natürlich zerstört, die zahlt es auch. Aber vor allem, und es ist besonders besorgniserregende, wird die große Zeche, die große Rechnung, werden die kommenden Generationen zahlen. Und die sitzen ja noch gar nicht am Tisch der Entscheidungen. Ja, die haben ja noch nicht mal eine Stimme. Zum Teil sind die noch nicht mal geboren. Ja. Aber die wird es ganz hart treffen. Ja, wenn wir weiter so mit der Zerstörung der Natur und dem Verlust der biologischen Vielfalt umgehen.
Also müssen wir Naturschutz quasi viel mehr als Business denken.
Ja, also diesen Gedanken müssen wir auf jeden Fall weiterspinnen, weil wir einfach in einer unglaublich geldgetriebenen Welt leben. Alles wird bei uns bewertet mit Geld. Also wir sind in einer monetären Gesellschaft. Man sollte auch vorsichtig sein und nicht alles der Natur diesem Gelddiktat unterordnen, weil wir kennen ja auch alles so intrinsische Werte der Natur. Also jeder, der sich draußen bewegt oder auch wenn wir hier im Zoo Tiere beobachten, ja, dann schweifen ja die Gedanken ab. Das ist eine wertvolle Zeit. Also jeder, würde ich mal sagen, unterschreibt es. Die Zeit in und mit der Natur ist eine wertvolle Zeit. Also die hat auch einen Wert, aber der ist eben nicht monetär erfasst. Nichtsdestotrotz ist es absolut wichtig, dass auch die Monetarisierung der Biodiversität in irgendeiner Form in dieser Rechnung stattfindet. Ja, weil sonst funktioniert das System nicht. Sonst machen wir weiter mit der Zerstörung der Natur, mit der Zerstörung von Gemeingütern. Und wir werden auch weitermachen mit zum Beispiel umweltschädlichen Subventionen. Das ist eigentlich das Verrückteste überhaupt. Ja, weil dann nimmt man Steuergelder dafür, um Natur zu zerstören. Also das gibt es viele Beispiele in Deutschland. Das kann zum Beispiel Subventionen sein in der Landwirtschaft. Das können Flugbenzin-Subventionen sein. Das können Diesel-Subventionen sein. Also da gibt es eine ganze Reihe. Kann man übrigens anschauen auf der Website des Umweltbundesamtes. Also muss man nicht mal zu Greenpeace oder so gehen, sondern findet es dort schon. Und es sind in der Tat riesige Summen, 65 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland, über 500 Milliarden weltweit. Also da hätten wir das schon, das Geld für den Naturschutz, was wir unbedingt bräuchten, und würden doppelt noch was Gutes tun, weil wir ja die Natur nicht damit zerstören. Also man muss schon eigentlich auch so einen Geschäftsansatz mitdenken, weil kein Unternehmen der Welt würde so funktionieren, wie wir mit dieser Welt umgehen. Ja, weil das wäre relativ rasch absehbar, dass der Letzte das Licht ausmachen kann und die Tür zumachen kann und dieses Unternehmen nicht mehr existieren würde. Keine Finanzinstitution würde nur auf Abnahme des Kapitals basieren können. Ja. Und von daher wäre es eigentlich wichtig, dass wir den Blick darauf rechnen und dass wir Natur in Rechnung stellen. Und das wäre ganz wichtig für die kommenden Generationen, das wäre aber auch wichtig für die heutige Welt, weil nämlich der globale Norden durch die Art seines Wirtschaftens und seines enormen Reichtums, der ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern basiert ja auf den fossilen Energieträgern oder auf der Nutzung natürlicher Ressourcen, also auch auf Metallen, auf Minen, aber auch auf Agrarprodukten, die wir aus dem globalen Süden beziehen, Holz natürlich und andere Rohstoffe. Und das wurde überproportional ausgebeutet vom globalen Norden. Und da ist jetzt natürlich auch mal Zeit, eine Rechnung zu bezahlen. Ja. Und das Verrückte an dieser Rechnung ist, dass es eine Rechnung ist, die uns auch noch selber zugutekommt. Ja. Wenn wir nämlich mit diesen Mitteln dann Natur stabilisieren und schützen, dann hilft uns das auch, weil die Erde ist nun mal eine Kugel und es ist nur eine Kugel. Ja, und da befinden wir uns alle darauf. Also letztendlich hat alles überall eine Wirkung und deswegen wäre diese Rechnung besonders wichtig. Und dann möchte ich da noch was anfügen, und zwar, wenn wir schon bei den Rechnungen sind. Ja, das heißt immer, Klimawandel ist teuer oder Naturschutz ist teuer. Ja. Auch das ist ein fundamentales Missverständnis, weil nämlich, wenn wir das nicht tun, ja, werden die Folgekosten viel, viel teurer. Und das sehen wir jetzt massiv. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt Los Angeles angucke, 130 Milliarden werden da schon aufgerufen. Die Ahrtal-Flut, 30 Milliarden. Valencia ist noch gar nicht richtig beziffert worden. Also wir sind in Tausenden von Millionen. Keine Volkswirtschaft der Erde, kein Unternehmen, keine Gesellschaft kann sowas auf Dauer aushalten. Von daher sind die Investitionen in den Klimaschutz und in den Biodiversitätsschutz sind keine Rechnungen, das sind keine Kosten, sondern das sind Einsparungen auf Rechnungen, die viel, viel teurer ausfallen. Und die fallen nicht nur teuer monetär aus, sondern die fallen auch ganz, ganz dramatisch emotional aus, wenn nämlich das, was wir am meisten lieben und schätzen, ja, unsere Familien, wenn die darunter leiden oder sogar sterben müssen. Ja. Also von daher kann ich nur sagen, ja, wir müssen mehr geschäftsmäßig denken, was diese Biodiversität angeht, aber wir sollen es nicht ausschließlich tun.
Gleichzeitig liegen die Prioritäten woanders. Du hast es gesagt, die Arbeit wird im Naturschutz auch immer schwieriger. Was heißt das für uns, für die ZGF? Wie betrifft das unsere alltägliche Arbeit?
Ja, es betrifft uns natürlich auch von der finanziellen Seite. Also die Mittel werden einfach weniger. Wir gehen davon aus, dass vor allem auch Mittel, die wir aus USA bezogen haben, dass die zukünftig weniger oder gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch in Deutschland haben wir Zweifel daran, ob wir tatsächlich den Aufbau der Biodiversitätsmitteln, wie das eigentlich mal versprochen wurde, ob der überhaupt stattfindet. Eher kann man eigentlich vom Gegenteil ausgehen. Also das wird schwieriger, aber deswegen brauchen wir auch mehr private Unterstützung, vielleicht auch mehr Unterstützung der Unternehmen, ja, die dann Verantwortung übernehmen müssen. Also für alle die, die erkennen, ja, dass unsere Lebensgrundlage und die der kommenden Generation echt massiv gefährdet ist und die dafür was Gutes tun wollen, die brauchen wir natürlich. Ja. Da brauchen wir die Allianzen. Wir brauchen auch die Allianzen mit der lokalen und indigenen Bevölkerung, ist natürlich auch ganz wichtig, oder mit den Behörden in den Ländern. Letztendlich schaue ich aber dennoch positiv in dieses Jahr 2025, weil wir ja als ZGF sehr dezentral operieren. Also wir sind jetzt nicht von einem Land oder einer Regierung irgendwie abhängig. Und wir arbeiten in sehr entlegenen Regionen. Und da glauben wir, da können wir auch noch arbeiten. Und das wissen wir auch, dass wir auch in ganz, ganz schwierigen Bedingungen, wie in manchen afrikanischen Ländern zum Beispiel, doch große Erfolge einfahren können. Und deswegen bin ich eigentlich auch vorsichtig optimistisch.
Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Was können denn die Hörerinnen und Hörer noch machen, um die Arbeit der ZGF zu unterstützen?
Ja, natürlich. Ich habe schon gesagt, also wir sind auf Mittel angewiesen. Wir sind im Prinzip der verlängerte Arm von jedem Spender. Also da kann man den Arm ausstrecken bis in die entlegenen Regenwälder Südamerikas oder in die Berge in Äthiopien. Solche Möglichkeiten können wir geben und jeder Euro zählt, das muss man auch sagen. Aber es gibt auch natürlich den Satz, viel hilft viel. Ja, und das ist beim Naturschutz und bei den Spenden sicher auf jeden Fall so auch gegeben. Und man kann sich auch überlegen, dass man, und das ist was ganz Besonderes, im Naturschutz tatsächlich unsterblich werden kann. Also wenn man sich überlegt, man macht sein Testament, man setzt eine Erbschaft auf oder ein Vermächtnis, dann kann dieses Geld tatsächlich über die eigene Lebenszeit hinaus arbeiten. Man kann das zustiften, man kann es als Spende geben, ja, in die Stiftung oder in den Verein. Das ist auch was ganz, ganz Besonderes. Also auch das wäre ein Gedanke, den man haben könnte. Natürlich brauchen wir aber auch die Unterstützung der Botschaften. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das, was Sie heute hier mitgenommen haben, verteilen, wenn Sie mit Ihren Freunden, Bekannten in der Familie darüber sprechen, dann hilft es natürlich auch ganz viel. Ja. Also wir müssen uns weiter an der Wissenschaft orientieren, das ist auch ganz wichtig, ja, dass wir nicht diesen Fake News aufsetzen, ja, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und ja, jetzt stehen wir vor einer Wahl. Ja, auch da kann man natürlich viel tun. Auf jeden Fall zur Wahl gehen und dann noch das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Dann hat man natürlich auch viel getan. Ja. Also ich glaube, jeder kann an jedem Tag ganz viel tun. Wir können uns auch immer Gedanken drüber machen. Was ist denn unser ökologischer Fußabdruck? Was essen wir? Wie kleiden wir uns? Wie reisen wir? Wie bewegen uns? Niemand muss der perfekte Mensch werden. Aber schon kleine Fortschritte können in einem Land wie Deutschland, wo wir so einen hohen ökologischen Fußabdruck haben, schon ganz viel bewirken.
Was gibt es denn, abgesehen von den Projekten in der Fläche, über die haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, noch, worauf wir uns 2025 freuen können?
Ja, da hoffe ich, dass es eine ganze lange Liste gibt. Also ich fange mal mit dem an, was jetzt direkt vor der Haustür zeitlich liegt. Das ist die Spring School, also die Frühlingsschule. Das ist ein Programm, das machen wir zum 8. Mal jetzt. Also im 8. Jahr gibt es eine Frühlingsschule bei uns. Die fängt bei uns schon sehr früh an, nämlich im Februar. Und das ist ein intensiver Trainingscenter, also so ein Crashkurs für junge Akademiker, die sehr gut ausgebildet von den Universitäten kommen, denen aber das Rüstzeug für die eigentliche Projektarbeit da draußen fehlt. Also Projektmanagement, Strategieplanung, Budgets, Anträge erstellen, Personalmanagement machen. All das sind ganz, ganz wichtige Bereiche und die bekommt man halt in den typischen naturschutzaffinen Lehrgängen eigentlich nicht so vermittelt. Und in diese Lücke sind wir eingesprungen und das war sehr, sehr erfolgreich. Und dann haben wir auch noch so Stipendiaten aus Übersee, die von der KfW-Stiftung mitfinanziert werden. Und das ist dann immer ein sehr internationales Gremium, was da wirklich sich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt und die dann so zusammenschweißen, dass das am Ende sogar manchmal Tränen gibt, wenn die wieder auseinandergehen. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und das sehen wir jetzt bald. Dann bauen wir auch weiter an dem Frankfurt Conservation Center. Das ist ein ganz innovatives Projekt. Und da hoffen wir auch, dass wir große Schritte gehen können in dem Jahr 2025 in beiden Bereichen. Also einmal das Virtuelle, also diese Zusammenarbeit, die hauptsächlich basiert auf Senckenberg, also der Naturforschenden Gesellschaft Senckenberg und der Goethe-Universität und uns, der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, aber noch eine ganze Reihe von anderen Organisationen, die da auch mitarbeiten. Das wollen wir weiter intensivieren, aber wir wollen auch vorankommen mit dem Gebäude, was nämlich im Osten des Zoos entstehen soll. Und auch da sind wir auf einem guten Weg mit der Stadt Frankfurt und hoffen, dass wir dann die nächsten Stufen nehmen können und dass wir dann den Architektenwettbewerb machen und ja, dass wir dann wirklich auch sehr, sehr konkret in die Planung gehen. Und dieser Frankfurt Conservation Center, der hat spannende Aufgaben. Der ist so der Think Tank der Zukunft, also so ein Zusammenschluss, wo wirklich innovative Ideen geschaffen werden sollen. Es hört sich jetzt alles sehr abstrakt an, aber zum Beispiel die Spring School ist eigentlich schon so ein Baby von diesem Frankfurt Conservation Center. Und der hat drei Bereiche, die haben wir jetzt alles in Englisch definiert, weil Englisch sowieso schon so diese internationale Sprache geworden ist. Also der eine Bereich heißt Data and Knowledge Hub. Also da geht es um Daten, Biodiversität, Daten. Wir müssen ja wissen, wo gibt's denn welche Arten und wie wandern die und wie kann man die schützen. Und da müssen wir natürlich auch neue Techniken mitnehmen und viel stärker auch miteinander da kommunizieren und zusammenarbeiten. Das ist so der eine Bereich. Also die Daten brauchen wir unbedingt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das zweite ist der Science and Policy Center, also Wissenschaft und Politik. Also da sieht man zum Beispiel dieses Thema der Politikberatung und nicht nur von der Politik, sondern auch in die Wirtschaft hinein. Das halten wir auch für enorm wichtig. Und auch da ist diese Dreierkombination ideal, weil wir ja da draußen sind, im praktischen Naturschutz, viele von den Forschenden auch, aber die eben sehr stark wissenschaftlich orientiert sind. Und diese Kombination ist eigentlich einzigartig und die gibt sehr viel Authentizität und auch sehr viel Wissen, was man dann eben in die Politik und in die Wirtschaft hineintragen kann. Und das macht zum Beispiel an so einem Finanzstandort wie Frankfurt natürlich absolut Sinn. Ja. Und das dritte ist dann der Conservation Campus. Und da geht es um den praktischen, angewandten Naturschutz. Und da ist zum Beispiel diese Spring School, diese Frühlingsschule, ein ideales Beispiel dafür. Das kann man sich auch noch gut ausbauen, kann vielleicht auch einen Masterkurs da etablieren, Workshops machen, Seminare machen. Also ist ein Center von Menschen für Menschen und wird sicher auch in dieser Stadt dann deutlich Präsenz zeigen, wenn der Motor mal richtig läuft, sage ich mal.
Das klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Wir haben über das FCC auch schon an anderen Stellen gesprochen, zum Beispiel in Verbindung mit dem Masterplan des Zoos. Wenn du die Arbeit der ZGF für 2025 jetzt in einem Satz zusammenfassen müsstest, ich weiß, das ist schwierig, aber wir versuchen es trotzdem mal. Wie lautet dieser Satz?
Ja, eigentlich würde ich mich da, glaube ich, an unserer Strategie orientieren und würde sagen, also so haben wir das gesagt, auch im Englisch, unserer internationalen Sprache, in dem Fall. Wir haben gesagt, Double Conservation Impact. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und auf diesem Weg wollen wir unbedingt Fortschritte machen in dem Jahr 2025. Und das Gute an dem Satz ist, den kann ich eigentlich noch ganz leicht ein bisschen verändern und den kann ich dann nämlich den Hörerinnen und Hörern auch mitgeben. Und das würde einfach heißen, double your conservation impact. Also versuchen Sie, Ihren positiven Einfluss auf die Natur zu verdoppeln. Ja, vielleicht bis 2030, aber Sie können ja auch schon mal jetzt gut anfangen und dann sehen im Dezember diesen Jahres, ob Sie da Fortschritte gemacht haben.
Dann wünsche ich dabei sowohl unseren Hörerinnen und Hörern als auch dir persönlich und der ZGF absolut Erfolg und danke dir sehr für das Interview, Christoph.
Marco, vielen Dank und ein toller Podcast und viel Spaß und Glück in der Zukunft.
Dankeschön.